Wir hören auf Gottes Wort aus Matthäus 22, 1 bis 14. Jesus erzählte ihnen noch viele andere Gleichnisse, um ihnen das Reich Gottes begreiflich zu machen. Er sagte, man kann sich das Himmelreich auch am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitete. Viele Gäste waren eingeladen und als alles fertig war, schickte er seine Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre zu kommen. Doch keiner wollte kommen. Also schickte er andere Diener, die ihn sagen sollten, das Festmahl ist angerichtet und das beste Fleisch wurde dafür gebraten. Alles ist bereit, beeilt euch. Doch die Gäste, die er eingeladen hatte, beachteten die Abgesandten gar nicht und gingen ihrer Arbeit nach. Der eine ging auf seinen Acker, ein anderer kümmerte sich um seine Geschäfte. Wieder andere packten die Boten und misshandelten sie. Einige von ihnen töteten sie sogar. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Soldaten aus, sie sollten die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Und zu seinen Dienern sagte er, das Hochzeitsmahl ist bereit und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten, gute und schlechte Menschen, und der Festsaal war voller Gäste. Aber als der König hereinkam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. Mein Freund, fragte er ihn, wie kommt es, dass du hier bist, ohne feierlich gekleidet zu sein, wie es sich für eine Hochzeit gehört? Der Mann wusste keine Antwort darauf. Da sagte der König zu seinen Dienern, fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt.
Liebe Gemeinde, manchmal ist es so in unserem Leben, dass uns das Thema Endlichkeit und Ewigkeit ganz nah rückt. Das ist ja nicht immer gleich nah, sondern es gibt Situationen in unserem persönlichen Leben, in unserer Umgebung, die uns ganz besonders an diese großen und tiefen Lebensfragen wieder neu heranführen. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, von einem Menschen, der kein Christ war. Er ist Journalist, Stilchef, Mitglied der Chefredaktion bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und er hat ein Buch geschrieben über eine Lebenserfahrung, die seinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben hat. Ich lese einige Sätze aus diesem Buch. Mein Freund war an einem der aggressivsten und bösartigsten Gehirntumore überhaupt erkrankt, bei dem es nicht die Frage ist, ob man ihn überlebt, eher die Frage, wie lange und wie gut man noch damit leben kann. Das erste Mal in meinem Leben spürte ich, dass ich Gottvertrauen brauchte, dass ich eine beruhigende Stimme nötig hatte, die sagte, dass alles gut wird. Ich habe den Tod mein Leben lang weggedrängt, in die Ecke gestellt. Jetzt trifft es mich, als wäre ich gegen eine Wand gerannt. Ich habe immer so getan, als wäre es ein Problem, das vor allem andere betrifft, mit dem man sich irgendwann mal beschäftigen konnte. Irgendwann ist jetzt, aber ich bin noch im Irgendwo. Man merkt, wenn ein Journalist, auch wenn er gar kein Christ ist, über diese Themen schreibt, der kann es schon gut ausdrücken. Aber ich bin noch im Irgendwo. Die Frage nach dem Jenseits. Nichts, was ich erlebt habe, kann eine Antwort darauf geben. Aber als ich mich von meinem Freund verabschiedete, da war es mir auf einmal ganz gewiss, dass es nach dem Leben noch etwas gibt. Ich sah einen schwer atmenden Menschen, der auf einem 10-Meter-Brett steht und sich nicht traut zu springen. Ich hatte mir bisher nie Gedanken über die Seele gemacht, Aber jetzt denke ich ständig daran. Plötzlich sinniere ich wie selbstverständlich über solche scheinbar abstrakten Dinge. Plötzlich sind die großen Fragen nach Leben und Tod einfach bei mir angekommen. Und der Rest des Buches handelt davon, wie ausgelöst durch diese gesundheitliche Krise und den Tod des besten Freundes dieser Journalist in den besten Jahren sehr erfolgreich anfängt, die Frage nach den großen Themen des Lebens und auch die Frage nach Gott zu stellen und zum Glauben an das Evangelium findet. Es hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe gemerkt, wenn der vom 10-Meter-Bett schreibt und wie man dann Angst hat zu springen, es ist nicht so leicht, überhaupt diese großen Themen in Worte zu fassen. Wir wollen über diese großen Themen auch in diesem Gottesdienst nachdenken und es fällt auch mir nicht so leicht, darüber zu reden und wahrscheinlich kann das jeder von uns nachvollziehen. Wenn wir einen Blick in die Heilige Schrift werfen, ins Neue Testament, dann merken wir, den Leuten fiel es auch nicht so leicht, darüber zu reden. Und deswegen hat der Herr Jesus uns eine Hilfe gegeben, indem er in Gleichnissen gesprochen hat, in Bildern. Wir können fast nicht anders über diese großen Dimensionen unseres Lebens sprechen. Man könnte sich überlegen, wenn die Menschen, die schon gestorben sind und in der Ewigkeit angekommen sind, wenn die uns heute Morgen zuhören würden, wie wir über die ewige Welt Gottes reden, dann würden sie vielleicht denken, die reden wie Kinder über das Leben von Erwachsenen. Man kann schon erkennen, was sie meinen, aber es ist doch sehr, sehr begrenzt. So kommt mir das auch vor. Und trotzdem sind diese Gleichnisse eine große Hilfe, um es so gut wie möglich in Worte zu fassen, was wir als Christen glauben und was die Antwort ist auf diese großen Lebensthemen. Ich lese nochmal die ersten Verse von dem Gleichnis aus Matthäus 22, das wir eben schon mal gehört haben. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das himmlische Königreich gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsmahl ausrichtete. Wir hatten das in unserer Familie im letzten Jahr, dass wir als Eltern für einen unserer Söhne das Hochzeitsfest mit vorbereitet haben. Und es ist jedes Mal wieder neu dieselbe Beobachtung für die Betroffenen. Und ich habe heute gehört, es gibt hier auch welche unter uns, die das kurz vor sich haben. Ist der Gedanke, das ist der beste Tag meines Lebens. Das muss unheimlich gut werden. Das ist der Höhepunkt. Und es gibt sogar Leute, die behaupten, um das Hochzeitsfest wird seit einiger Zeit ein enormer Hype entwickelt. Meine Frau und ich haben hinterher gesagt, als wir geheiratet haben vor ungefähr 30 Jahren, das war ja richtig bescheiden. Aber was heute verlangt wird, das ist unvergleichlich viel mehr, aber es war natürlich wunderschön und es soll auch so sein. Aber wer auf eine Hochzeitsfeier zugeht, der sagt, das ist wahrscheinlich der schönste Tag, den ich in meinem Leben erleben werde. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass der Herr Jesus sagt, dann ist das auch das richtige Bild für das Königreich Gottes, für das messianische Festmahl in Gottes neuer Welt. Wo alles gut ist, wo einfach ein Tag lang Glück und Freiheit von Leid und Schmerzen, aber nicht nur für einen Tag, sondern für alle Ewigkeit sein wird. Es gibt ein himmlisches Hochzeitsfest. Und wenn ich das so höre, dann würde ich es mal folgendermaßen ausdrücken. Wir gehen also morgens an unsere Arbeit. Und wir sitzen abends noch eine Weile vor dem Computer, aber in anderen Räumen der Geschichte, da werden schon die Tische zum himmlischen Hochzeitsmahl gedeckt und die Fanfaren des jüngsten Gerichts werden schon erhoben. Das ist eine Dimension unseres Lebens, an die wir uns immer mal wieder erinnern müssen, im Klein-Klein und im Alltag. Es gibt ein himmlisches Hochzeitsfest. Und das wird gerade vorbereitet. Da fährt der Herr Jesus fort in seiner Gleichniserzählung. Und der König sandte seine Diener aus, um die zum Hochzeitsfest eingeladenen Gäste rufen zu lassen. Aber sie wollten nicht kommen. Darauf sandte der König andere Diener aus und ließ den Eingeladenen sagen: Ich habe das Fest mal vorbereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeitsfeier. Aber sie kümmerten sich nicht darum und gingen ihren Geschäften nach, der eine auf den Acker, der andere in seinen Laden. Und einige, die ergriffen die Diener und misshandelten und töteten sie. Da wurde der König zornig und sandte seine Truppen aus und tötete die Mörder und steckte ihre Stadt in Brand. Das gab's auf unserer Hochzeit nicht im letzten Jahr. Ich hoffe auch, dass es auf der nächsten Hochzeit in der Schlag nicht zu solchen Ereignissen kommt. Und wir merken sofort, da wird das Bild auch gleich wieder etwas überstrapaziert, um einen Punkt deutlich zu machen. Also der König, der in diesem Gleichnis erscheint, der spricht eine doppelte Einladung aus. Erstmal wird den Gästen angekündigt, liebe Leute, demnächst steht eine große Feier ins Haus, haltet euch bereit, ihr seid dann alle dabei. Und dann werden die Vorbereitungen getroffen, man weiß ungefähr, wie viele Gäste man zu erwarten hat und unmittelbar vor dem Fest kommt dann nochmal die Erinnerung, es ist bald soweit, nächste Woche Samstag, 14 Uhr, ihr seid alle eingeladen. Und dass hier eine doppelte Einladung ausgesprochen wird, das erste Mal ankündigend und dann das zweite Mal ganz konkret kurz vorher, das hat wohl schon seinen tiefen Sinn. Denn von diesem königlichen Hochzeitsfest, von dem Reich Gottes, was einmal anbrechen wird, da sprechen schon die alten Propheten des alten Bundes, des alten Testaments an vielen Stellen. Und das Volk Gottes wusste immer, da kommt mal was ganz Großartiges, da kommt mal der schönste Tag unseres Lebens. Und als Jesus von Nazareth anfängt, öffentlich zu predigen, da ist der Punkt erreicht, wo jetzt kurz vorher nochmal alle erinnert und eingeladen werden, es ist soweit, ihr könnt euch jetzt einbuchen in dieses große Event. Und dann reagieren die Leute auf eine erstaunliche Art und Weise, die viele von uns schon aus dem Kindergottesdienst kennen. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, das ist einfach sehr, sehr ungewöhnlich, wenn alle Gäste ohne Ausnahme absagen. Das ist nicht normal. Also bei uns war es jetzt so, da waren auch viele eingeladen. Die meisten haben sich auch zurückgemeldet, aber manche haben gar nicht geantwortet. Das ist ja komisch. Okay. Manche wurden nochmal erinnert. Manche haben dann noch zugesagt und manche haben ganz kurz vorher per WhatsApp gesagt, wir können nicht kommen, denn wir haben gerade noch einen Last-Minute-Urlaub gebucht. Das ist cool. Was mich jetzt wirklich erschüttert hätte in der WhatsApp-Kultur wäre, wenn das alle Gäste gewesen wären. Zum Glück waren das nur ganz, ganz wenige. Aber man stelle sich das vor, man kriegt ganz viele WhatsApps und die sagen alle, uns ist was ganz Dringendes dazwischen gekommen und man fragt sich, hätte man den Urlaub nicht eine Woche später machen können oder einen Tag später oder so? Nein, 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 das musste jetzt gerade sein. Und so sind auch diese Ausreden hier nicht so super überzeugend, sondern sehr fadenscheinig. Und das, was die Leute hier vorbringen, das ist ja auch nicht, dass sie in schlimmer Sünde leben und deswegen nicht zu dieser Hochzeit gehen wollen, sondern die sagen, ich habe da meinen Acker zu versorgen und der andere muss in seinem Geschäft arbeiten. Sie leben nicht in schlimmer Sünde, aber sie haben doch kein Interesse an der Hochzeit. Und das erinnert mich an so viele Zeitgenossen, die ich um mich herum kenne. Diese Leute würden sagen, ich muss doch nicht an Gott glauben, um ein zufriedenes, und glückliches Leben mit Bedeutung zu führen. Und wenn ich mir das Leben dieser Leute anschaue, die führen eine ordentliche Ehe, die haben normalerweise eine schöne Familie, häufig haben sie sich ein Häuschen geleistet, es gibt gute Berufe und alles ist in Ordnung und die leben wirklich nicht in wilder Sünde. Aber sie haben kein Interesse an dieser Einladung, sondern sie sagen, das brauche ich eigentlich nicht, ich habe alles, was ich im Leben brauche. Und was dazu beiträgt, dass sie alles haben, was sie im Leben brauchen, das ist auch unser Sicherungssystem, das wir in Deutschland haben. Es gibt Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und alles ist so wunderbar abgesichert. Und für viele Zeitgenossen in meiner Umgebung und vielleicht auch in ihrer Umgebung ist Gott überflüssig geworden und die Einladung unattraktiv. Das ist erstaunlich. Aber das ist einfach so. Und das ist nicht erst seit heute so, das ist schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten so. Es gibt ein totales religiöses Desinteresse in Deutschland. Jemand hat mal gesagt, die Menschen haben Gott vergessen. Und jemand anders hat gesagt, und dann haben sie noch vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sie sind noch eine Stufe weiter. Sie sind gar nicht mehr atheistisch in dem Sinne, dass sie gegen das Evangelium und das Christentum ankämpfen, sondern sie sind so areligiös, dass ihnen das ganze Thema egal ist. Es lohnt sich gar nicht mehr, dagegen zu kämpfen. Und sie sagen alle ab. Es gibt scheinbar gar keine Sehnsucht mehr nach einem himmlischen Hochzeitsfest. Es gibt kein Bedürfnis mehr, dass Gott das eigene Leben ausfüllt und sinnvoll macht. Und viele nehmen die Einladung nicht an. Und wenn wir unsere evangelistischen Aktionen und Bemühungen anschauen, dann müssen wir sagen, ehrlicherweise, da kann man nicht dran vorbeisehen, das ist schon so. Und im Himmel wird weiter eine himmlische Hochzeitsvorbereitung. Wir gehen morgens an die Arbeit, wir sitzen abends vor dem Computer, aber in den anderen Räumen der Geschichte, da werden schon die Tische zum himmlischen Hochzeitsmahl gedeckt und es werden langsam die Fanfaren des jüngsten Gerichts erhoben. Glücklicherweise ist das Gleichnis hier nicht zu Ende, sondern es geht noch weiter. Und der Herr Jesus fährt folgendermaßen fort. Da sagte der König zu seinen Dienern, die Hochzeit ist zwar vorbereitet, aber die eingeladenen Gäste waren nicht würdig, daran teilzunehmen. Geht jetzt an die Wegkreuzungen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort findet. Und die Diener gingen auf die Landstraßen und brachten alle mit, die sie fanden. Böse und Gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Also da gibt es noch andere Gäste, die waren erstmal nicht eingeladen. Und in der Zeit, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt, seinen Jüngern und denen, die damals zuhören, da ist ziemlich klar, dass die, die zunächst eingeladen waren, das sind diejenigen, die dem jüdischen Volk entsprechen, dem Volk Gottes aus dem Alten Bund. Und von denen ganz viele gesagt haben, das brauchen wir eigentlich nicht. Jesus von Nazareth, das wollen wir nicht. Und jetzt kommt eine zweite Gruppe von Gästen dazu. Die befinden sich außerhalb der Stadt, außerhalb des jüdischen Volkes, auf den Landstraßen, an den Kreuzungen außerhalb. Und die werden jetzt dazu auch eingeladen. Die Fremden, die Nichtjuden aus den nichtjüdischen Völkern. Und dann wird über die gesagt, das sind sowohl Gute als auch Böse. Auch so richtig böse Menschen. Es sind ja nicht alle Menschen gleich gut. Nicht alle Christen sind gleich gut und nicht alle Nichtchristen sind gleich böse. Das Erstaunliche ist, ich treffe manchmal Nichtchristen, die kommen mir viel besser vor als manche Christen und umgekehrt. Aber hier sind jetzt auch die ganz Bösen mit eingeladen. Unser Thema in unserer heutigen Welt ist nicht mehr die Juden und die Nichtjuden, Das ist es auch noch, aber das ist nicht unser Hauptthema. Sondern unser Thema ist heute, dass wir im Westen sagen, in Deutschland, in Europa, es gibt so ein großes religiöses Desinteresse und so wenig Durst und Hunger nach dem Evangelium. Aber wenn wir einmal unseren Blick weiten und den ganzen Globus in Augenschein nehmen, dann stoßen wir auf ganz erstaunliche Entwicklungen. Und ich glaube, die sind in diesem Gleichnis auch gemeint. Zwei oder drei Beispiele. Südkorea. In den 50er Jahren gab es in Südkorea etwa 3% Katholiken und 2,5% Protestanten. In den 50er Jahren. Vor über einem halben Jahrhundert. Im Jahr 2010 ist der Anteil der Christen in Südkorea auf 29% der Gesamtbevölkerung gestiegen. Das nenne ich mal ein anständiges Wachstum. Das ist eine gute Rate. Das haben wir gar nicht jeden Tag vor Augen. Aber da werden Leute zum Hochzeitsmahl eingeladen und ein ganz großer Teil dieser Leute sagt zu. Und wir kriegen es gar nicht immer mit. Ein zweites Beispiel, Lateinamerika. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten ein unglaubliches Wachstum vollzogen. Heutzutage sind in Lateinamerika etwa 20% der Bevölkerung Christen in den verschiedensten Arten von Kirchen. Das sind bei einer Gesamtbevölkerung von 600 Millionen 120 Millionen Menschen, mehr als Deutschland Einwohner hat. Die sind alle eingeladen worden in den letzten Jahrzehnten und die haben alle Ja gesagt. Noch ein Beispiel, das ich noch drastischer finde. China. Wow. In den 60er und 70er Jahren, in den Zeiten der Kulturrevolution, gab es dort in diesem riesigen Land eine ganz kleine Zahl von Christen, 2 Millionen. Heutzutage sind es schätzungsweise 100 Millionen. Und die Fachleute sagen, es ist damit zu rechnen, dass es bis 2030 200 Millionen sein werden, die Jesus nachfolgen und die die Einladung zu der himmlischen Hochzeit angenommen haben. Und was dieses Gleichnis uns in Erinnerung ruft, Europa ist eine säkularisierte Insel in einem religiösen Meer, in dem ganz viel Offenheit für das Evangelium besteht. Und ein Wachstum, das ich nicht feststelle, wenn ich mich in meiner Nachbarschaft umschaue. Das Reich Gottes wächst nicht immer an allen Stellen in der gleichen Art und Weise. Und wir sind gerade nicht im Zentrum des Geschehens. Und dann könnte man sagen, warum noch Willow Creek, warum noch Pro Christ, warum noch evangelistische Bemühungen unsererseits? In Europa ist ja sowieso nicht mehr viel los und in Deutschland schon gleich gar nicht. Aber das wäre eine unglaubliche Übertreibung. Ich habe Ihnen am Anfang der Predigt dieses Buch von Tilman Prüfer, dem Zeitjournalisten, vorgestellt und einige Sätze vorgelesen. Das ist ja ein Deutscher. Der lebt ja mitten in Europa, im säkularisierten Westen. Und das Bezeichnende ist, in einer tiefen Lebenskrise, da öffnet sich plötzlich ein Fenster für das Evangelium und der hört die Einladung zu der himmlischen Hochzeit und ist dabei. Zwei Dinge. Es sind relativ kleine Zahlen. Also ich kenne in meiner ganzen Umgebung keine riesigen Erweckungen in Deutschland, wo plötzlich etwas ganz groß losgeht. Ich kenne nur die Erfahrung der kleinen Zahlen. Und das Zweite, ich kenne kaum Menschen, die Christen werden, ohne dass sie vorher in einer tiefen existenziellen Lebenskrise gewesen sind. Aber das ist unsere Aufgabe, oder? Ist das nicht in Deutschland und Europa unsere Aufgabe, dass wir das akzeptieren? So ist es, das wird nicht schön geredet. Und wir sind bereit, in den Situationen, wo sich das Fenster im Leben eines Menschen öffnet, die Einladung hineinzusprechen. und uns abgesehen davon nicht zu verkrampfen und auch nicht depressiv zu werden, sondern zu sagen, da passieren gelegentlich ganz erstaunliche Dinge. Wir hatten im letzten Semester bei uns an der FTH einen Mann eingeladen, den Sie alle kennen werden, denn er war lange in den Medien und ist immer noch hin und wieder in den Medien. Thomas Middelhoff. Ein erstaunlicher Mensch. Der war also Boardmember der New York Times, der war Vorstandsvorsitzender bei Bertelsmann, da war dann später bei Karstadt Quelle. Und die Leute, mit denen der so umging in seinem Alltag, das waren Angela Merkel und George Bush und Steve Jobs und Bill Gates. Und ich muss Ihnen zugeben, das sind nicht meine täglichen Gesprächspartner. Das ist einfach ein paar Liegen oben drüber. Und im Jahr 2014, so hat er uns erzählt und auch in den Büchern geschrieben und auch bei Markus Lanz und anderen dann berichtet, da wurde ihm der Prozess gemacht vor dem Landgericht Essen und er wurde wegen diverser Unregelmäßigkeiten zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt und aus dem Gerichtssaal heraus verhaftet und sofort in seine Zelle abgeführt. Konnte nicht mehr nach Hause, sich nicht mehr von seiner Familie verabschieden und war dann 6 Monate in Untersuchungshaft. Und in dieser Untersuchungshaft und in der langen Zeit hat er sich eine chronische Krankheit zugezogen und viel Schweres erlebt und ist in eine ganz, ganz tiefe Lebenskrise geraten. Und ich lese Ihnen einen Satz von Thomas Middelhoff. In der Abgeschiedenheit meiner Zelle erkannte ich, was ich geworden war. Ein Narzisst, dessen Handeln in vielerlei Hinsicht hedonistisch bestimmt war. Schritt für Schritt hatte ich mich dabei selbst verloren. In dem Gleichnis, da werden ja die Guten und die Bösen eingeladen, nicht? Und Thomas Middelhoff, der hat gesagt, er war eher einer von den Bösen, von den richtig Bösen, von den ganz arroganten Egoisten. Und dann kommt diese Krise. Und in der ersten Zeit in der Untersuchungshaft, da hört er davon, dass es im Gefängnis auch Gottesdienste gibt. Da sagt er, ich war ja schon Jahrzehnte nicht mehr im Gottesdienst. Ich gehe da mal hin. Und dann erfährt er, dass es eine Gefängnisbibliothek gibt und da kann er auch eine Bibel bekommen. Und da fängt er an, da drin zu lesen. Und dann hört er eine Einladung zu einem himmlischen Hochzeitsfest, die war in seinem Leben über Jahrzehnte völlig verschwunden. Da hat er mal als Kind was von gehört. Und als er dann bei uns an der FTH war und wir danach nur mit ihm sprechen konnten, da hat man auch gemerkt, manche Dinge, die versteht er noch nicht so richtig, wie wir das ausdrücken. Da hat er gesagt, bei Ihnen in Ihren Veranstaltungen, da herrscht aber ein gutes Karma. Da habe ich gesagt, Herr Middelhoff, da haben Sie recht, aber wir würden das anders nennen. Ach so. Und dann habe ich gesagt, Sie in Ihrer Lebenssituation nach dieser tiefen Krise, können Sie sich vorstellen, dass Sie auch zur Umkehr gefunden hätten, ohne diesen Absturz? Nee. Die Antwort war ein klares Nein und er kann sich das für die Leute, die in seiner Liga spielen, auch nicht vorstellen. Und das bestätigt für mich diese Vermutung. Das sind die Krisen des Lebens, in denen Gott zu unseren säkularisierten europäischen Zeitgenossen redet. Und dann entsteht plötzlich eine Möglichkeit für das Evangelium. Also viele haben in Europa gar kein Interesse am Evangelium. Aber nicht, dass wir jetzt sagen, dann ist Ende und dann ist alles aus. Sondern wir gehen morgens an unsere Arbeit, wir sitzen abends vor dem Computer und in anderen Räumen der Geschichte wird weiterhin der Tisch für das königliche Hochzeitsmahl gedeckt. Und es werden auch langsam die Fanfaren für das jüngste Gericht erhoben. Und dann sind wir schon am letzten Abschnitt des Gleichnisses. Es könnte schon zu Ende sein, es ist eigentlich schon in sich abgerundet. Und dann kommt noch ein zusätzlicher Gedanke. Und der Herr Jesus erzählt weiter und es geht so: Als jetzt der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er einen Menschen, der kein Festgewand trug. Er sprach ihn an: Mein Freund, wie bist du hier hereingekommen, obwohl du kein Festgewand trägst? Der aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Dunkelheit, wo es nichts gibt als Jammern und Zähneknirschen. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Und genau wie mit der verbrannten Stadt ist hier nochmal ein ganz ernstes und fast furchtbares Element in dieses Gleichnis eingebaut. Da hat also einer nicht die richtigen Hochzeitskleider an. Und ich kann Ihnen sagen, und Sie werden das auch feststellen, die Leute sind heutzutage sehr unterschiedlich gekleidet auf Hochzeiten. Manche kommen im Frack und manche kommen in der Jeans mit zerrissenem T-Shirt. Und irgendwie ist es auch in Ordnung, wir freuen uns ja, dass Sie gekommen sind. Aber hier bei diesem Gleichnis ist es so, man muss schon ein hochzeitliches Kleid anhaben. Und das hochzeitliche Kleid steht sehr wahrscheinlich dafür, dass diese Eingeladenen, die Guten und die Bösen, dass die auch ihr Leben verändern müssen. Und wenn sie einfach bleiben, wie sie sind, dann entsteht ein Problem. Nur diejenigen, die anfangen, auch den Willen Gottes zu tun, die haben dauerhaft ein Recht, an dieser Hochzeitstafel zu sitzen. Und da ist mir nochmal diese Begegnung mit dem Thomas Middelhoff eingefallen. Der hat dann im Rückblick auf sein Leben einmal darüber reflektiert, was aus ihm geworden ist, und hat mal seine ganzen Sünden aufgezählt, die Arroganz und die Überheblichkeit und der Egoismus und dieses ganze Narzisstische und so weiter. Und dann hat er uns erzählt, allen Studenten und allen Mitarbeitern, und hat gesagt, für ihn war das Entscheidende, als er dann in einer bestimmten Phase Freigänger wurde und sich dann entscheiden durfte, in den Bodelschwingschen Anstalten in Bielefeld mitzuarbeiten, als ungelernter Assistent der dortigen Pfleger, die sich um die Behinderten, geistig und körperlich Behinderten, kümmerten. Und da habe er etwas gelernt, das er in seinem Leben überhaupt nicht kannte: Demut. Und dass es einen Menschen zutiefst glücklich macht, wenn er anderen dient. Und das war eine ganz neue Dimension. Und ich würde sagen, im Licht unseres Gleichnisses, da hat jemand angefangen, das hochzeitliche Kleid anzuziehen. Und er hat verstanden, worauf es ankommt. Und er hat gesagt, ich habe plötzlich begriffen, das, was ich hier lerne, mit diesen Menschen, die so viele Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, das ist das eigentlich Wertvolle des Lebens. Und ich glaube nicht, dass da mal jemand kommen wird und wird sagen, Herr Middelhoff, Sie haben leider kein Recht, dabei zu bleiben, weil Sie waren mal so ganz böse. Sondern der Herr Jesus wird zu ihm sagen, das ist ja genau das Richtige. Man kann nicht zu dieser Hochzeit kommen und dann der bleiben, der man ist. Und als ich das bei Markus Lanz das erste Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, was für ein starkes Zeugnis im säkularisierten Deutschland. Wenn so einer das mal erzählt und wir sehen, aha, ist doch interessant, wie das Evangelium mit dieser Einladung Menschen erreicht und ihr Leben verändert. Und wir gehen morgens an die Arbeit und wir sitzen abends vor unseren Computern und wir sollen uns immer daran erinnern, nächste Woche, jeden Tag, während wir hier unser Leben leben, wird in den anderen Räumen der Geschichte schon das himmlische Hochzeitsmahl vorbereitet. Und wir sind alle eingeladen. Und weltweit lassen sich auch ganz viele Menschen jeden Tag dazu einladen. Und sogar im total säkularisierten Deutschland kommen immer wieder Menschen durch ein großes Wunder Gottes in ihrem Leben in eine Situation, in der sie die Einladung hören und annehmen. Und das ist eine Lebensperspektive, mit der kann man, glaube ich, ganz gut sein christliches Leben gestalten. Ich schließe mit einem Liedvers, der schon einige Jahrzehnte alt ist, aber der mir bei der Vorbereitung wieder in den Sinn kam. Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Und bevor sich dies Tor für dich öffnet, klingt von drüben ein Lied in die Zeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht. Denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Amen.
Amen.
Amen.